Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur Dezemberausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. Für euch am Mikrofon und Technik Chris, heute unterwegs auf zwei Messen im Nürnberger Messezentrum. Zum einen auf der Hack and Make und zum anderen auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse. Es erwarten euch zahlreiche Gespräche, Interviews und mehr von beiden Messen. Und musikalisch begleitet euch der Straßenkreuzer-Sampler in der Ausgabe Nummer 21 durch die nächsten 120 Minuten Lost and Found. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Im Oktober fand die Erfindungs- und Neuheitenmesse IENA im Nürnberger Messezentrum statt. Davor gab es die Pressekonferenz und einige Erfindungen wurden besonders vorgestellt.
Mein Name ist Grützner. Ich habe das Produkt Proband 33 und warum haben wir das? Die Flachdachdecker beim Flemmen haben das Problem, dass sie die Gasflasche sichern müssen. Und wir haben das für Arbeitssicherheit und Arbeitsinspektorat gesagt, sie müssen sichern. Ja, das gibt nichts. Es gibt in Europa nichts, was du sichern kannst. Und da habe ich gesagt, dann mache ich was. Und habe das dann konstruiert und mittlerweile ist die Ergonomie so jetzt gekommen. Nicht? Der Dachdecker, der braucht die Flaschen nicht mehr tragen. Der kippt es da drauf. Ne? Macht die Flaschen auf, kippt es rein, tut es rein, mit dem Kran heben sie es rauf und oben am Dach vorder. Ja? Und bei Ortswechsel am Dach müssen zwei Mann die 77 Kilo Flaschen tragen. Nicht? Wenn sie, oder wenn sie halb voll sind, 60 Kilo. Nicht? Muss er tragen. Und da kann er alleine Flaschenwechsel machen. Braucht sie nicht mehr die Wirbelsäulen beanspruchen. Wahrscheinlich gut bewährt. Und dann haben wir das Duo. Das ist für Brückenbau und Tunnelbau und Tiefgaragen. Wenn ich große Flächen habe, habe ich zwei Gasflaschen zusammenmontiert, oben verbunden. Dann kann ich 200 Quadratmeter flammen, ohne Kraftaufwand.
Wenn Sie Ihr Produkt beschreiben würden, wie es aussieht, was steckt drin?
Ja, es ist ein Gasflaschenwagen, nennen Sie das. Gasflaschensicherung für Flammarbeiten. Das ist für Flachdachdecker, die was die 33 Kilo Flasche brauchen. Und da gibt es in Österreich, Schweiz, Deutschland überall dieselbe Verordnung oder Gesetz. Die Flasche ist zu sichern. Und um sie zu sichern, gibt es am Flachdach nichts auf dem neuen. Kein Masten, kein Kamin, da ist nichts. Nicht? Das müssen sie drei Flaschen zusammenlegen, um gurten, dass sie nicht umfallen. Und mit diesem Gerät kann ich die Flasche ist gesichert. Ich kann es am Abend müssen bei einem größeren Bau die Flaschen an einem Ort sein, wegen Brandgefahr, nicht, wegen Explosionsgefahr. Da kann er mit dem Wagerl hinstellen und ist erledigt. Am nächsten Tag fährt er wieder weg damit.
Man kann sich das so vorstellen, das ist ein bisschen inspiriert von der Sackkarre, nur ein bisschen komplizierter.
Ja, ich sage, die schlauen Flachdachflämmer, die haben so ein Bierwagerl genommen, nicht, eine, wo wir Bierkistel fahren. Nicht. Aber sie ist nicht gesichert vor dem Umfall. Und ich kann es nicht mit dem Kran raufheben. Das ist auch ein Hebewerkzeug. Ne? Ist TÜV geprüft, zertifiziert. Ist kranbar, sagt man. Ne? Der fährt auf die Baustelle hin, hebt es mir hier aber auf. Oder der Kranfahrer. Wir sind schon so weit jetzt, dass die Kranfahrer die Flasche mit dem Gurt nicht mehr raufheben. Weil wenn da was passiert. Und mit diesem haben sie einen Henkel und kann es raufheben.
Und schon im Einsatz?
Ja, 4 Jahre schon. Ja, sind schon ein paar hundert unterwegs in Österreich. Und die, was haben, die geben es nicht mehr her. Aber es ist bei den Dachdeckern so, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Nicht? Aber es ist im Anrollen. Aber ich muss jetzt einmal ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, dass ich bin selber überall hingefahren. Da wird es überall verkauft, wo ich bin. Aber ich kann nicht. Ich bin Einzelkämpfer, ich komme nicht überall hin. Und da möchte man mit dem deutschen Markt jetzt. Haben wir schon ein paar Großhändler, die was das mitnehmen, Gaslieferanten, die nehmen schon mit.
bin der Sebastian Kronseder und komme aus Pfaffenhofen. Das ist Nähe Regensburg und ich habe ein selbstöffnendes Warnreih gefunden, das sich innerhalb von einer Sekunde selbst aufstellt und ich sofort einsatzbereit bin für Leute, um zu helfen und mich selber schnell abzusichern.
Wie funktioniert's? Das ist ja quasi eine Pyramide.
Genau, das ist eine vorgespannte Pyramide, die von drei Seiten gut einsehbar ist. Ich ziehe es aus der Verpackung raus und es stellt sich innerhalb von einer Sekunde selber auf und genauso schnell ist er wieder zusammengebaut und verstaut. Und im besten Fall oder im schlimmsten Fall kann ich das Warndreieck sogar werfen, weil sie sich selber aufstellt und von jeder Seite dieses Dreieck sichtbar ist.
Was für Vorteile hat das dann noch gegenüber den herkömmlichen Warndreiecken?
Das Riesenvorteil ist natürlich, es verkürzt dieses wahnsinnig knappe Zeitfenster, wo ich habe, um mich selber und andere abzusichern und mich selber und andere zu helfen und erste Hilfe zu leisten. Und das ist ganz wichtig, weil man was selber bei einer ersten Hilfesituation erzählt jede Minute und die muss man nicht verplempern mit Warndreieck zusammenbauen. Und das ganz Wichtige ist eigentlich auch, dass in einer Unfallsituation, in einer Stresssituation, funktionieren die einfachsten Sachen nicht mehr. Kennt man vielleicht selber, wenn man einen Unfall schon mal gehabt hat. Und dann ein simples Warndreieck zusammenzubauen, ist selbst eine große Herausforderung, die nicht immer klappt und unter Zeitdruck schon gar nicht. Und hier ist es einfach so, ich kann ganz intuitiv das Ding rausziehen und ich bin sofort ready für das, was wirklich wichtig ist.
Braucht man dafür eine spezielle Zulassung, dass das dann als Warndreieck im Auto geführt werden darf?
Ja. Dieses Ding braucht natürlich eine passende ECE-Zulassung mit den richtigen Rückstrahlwerten und. Aber an dem bin ich jetzt gerade dran und im Großen und Ganzen, die Form ist schon mal nicht verboten, das ist schon mal gut. Aber wir sind natürlich noch dran, wie wir das Ganze dann in den Straßenverkehr bringen.
Was mir gleich aufgefallen ist, es ist kein Ausrufezeichen drin, das kennt man ja von den Warnschildern eigentlich.
Genau, im europäischen Warndreieck ist laut meines Wissens kein ein Ausrufezeichen angebracht, aber selbst hier wäre es möglich noch mit einer perforierten Folie oder mit einem perforierten Stoff selbst Warnzeichen anzubringen.
Mein Name ist Georgi Parkov, ich bin vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg und das ist der innovative Fahrradzähler.
Ich bin Tobias Bungert und ich bin auch vom Schülerforschungszentrum und arbeite mit Georgi zusammen.
Genau, hier haben wir einen innovativen Fahrradzähler. Was er macht, wenn ein Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, wird er effizient über eine künstliche Intelligenz und RFID ohne Daten oder persönliche Datenerhebung erkannt. Das heißt, wir können grandiose Statistiken bauen und damit kann jeder Mitarbeiter, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, individuell belohnt werden und dafür einen Antrieb schaffen, um wirklich nachhaltig zur Arbeit zu fahren.
Wie funktioniert das System? Wir sehen hier jetzt quasi die aufgebaute Säule, da ist jetzt ein LED-Streifen dran und eine Kamera.
Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen einfach im Sekretariat einen Transponder, den müssen Sie einfach nur im Fahrrad befestigen und damit einfach nur vorbeifahren. Schon bekommen Sie das grüne Licht von den LED-Streifen und Sie werden schon direkt erkannt. Das heißt, Sie müssen eigentlich morgens nur vorbeifahren, eine künstliche Intelligenz überprüft, ob Sie ein Fahrradfahrer sind. Mit der RFID-Technologie, die Sie aus der Kartenzahlung kennen, wird nachgeprüft, wer das ist und direkt wird das alles in die Statistiken eingebunden.
Was war der Ausgangspunkt für die Erfindung?
Ausgangspunkt 2020, wir arbeiten im ZF-Forum, das ist unten in Friedrichshafen und da haben wir ein Plakat gesehen, das motivieren soll, Fahrrad zu fahren für die Mitarbeiter und wir fanden, dieser Anreiz war einfach nicht hoch genug, also einfach es war einfach viel zu wenig. Na gut, aber was ist, wenn die Mitarbeiter auch dafür aktiv belohnt werden und wirklich einen Antrieb haben, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen? Und so dachten wir uns, okay, da gibt es auch eine bessere Lösung. Also haben wir den ersten Prototyp erschaffen, haben den bei VD eine Woche lang getestet, haben wirklich Kritik gesammelt, wirklich auch viel Feedback, haben das Ganze optimiert. Und jetzt stehen wir hier, hatten auch zwei Wochen eine Durchführung bei Zeppelin aus Friedrichshafen und haben dort bei einem Fahrrad-Event, was zwei Wochen ging, auch alle Mitarbeiter gezählt.
Wie könnte so eine Belohnung aussehen, dass die Leute in der Cafeteria dann quasi eine Punktekarte haben oder sowas?
Ja, also oft gibt es ja auch diese Nachhaltigkeitsbonus zum Beispiel auf das Gehalt. Oder zum Beispiel gibt es auch ein Mobilitätslotto, das haben wir bei der Firma VD gesehen, dass zum Beispiel jede Woche der am meisten Kilometer gefahren ist oder am öftesten mit dem Fahrrad gekommen ist, einen Preis erhält. Also eigentlich komplett, wie die Firma möchte.
Es sind alle Ideen möglich. Wir generieren die Daten und die Statistiken und dann kommt es auf die Firma natürlich an, was sie machen will. Als Beispiel wäre auch möglich, dass man sagt, der Mitarbeiter, der die meisten Regentage mit dem Fahrrad gehabt hat, kriegt dann einen Regenschirm geschenkt.
Wo gibt es denn mehr Infos zur Erfindung?
Mehr Infos gibt es auf www.auf-das-rad.de.
Lost and Found, unterwegs auf der Findungs- und Neuheitenmesse IENA.
Also ich bin Milan Steinbach und habe zusammen mit Pitt Reichler das Feuerwehrleitsystem entwickelt.
Feuerwehrleitsystem hört sich spannend an. An wen richtet sich das? An große Unternehmen oder?
Das richtet sich an die Feuerwehr oder die generelle Öffentlichkeit. Das heißt, zum Beispiel in einer großen Schule wird dieses System eingebaut und kann dann ausgelöst werden, sobald ein Brand imstande ist.
Was genau macht das Leitsystem? Wo leitet es denn die Feuerwehr hin?
Also hier, wenn das System an ist, also der Feueralarm gedrückt wurde, dann geht es an und die Abdeckung, die vor den Kameras ist, geht auf, somit dass die Kameras die Person erkennen können. Und dann leitet ein LED-Streifen vom Eingang von dem Gebäude zu den Zimmern, damit die Feuerwehrleute den direkten Weg zu den Zimmern nehmen können, wo die Personen zum Retten sind.
Das Erste, was mir dann einfällt, ist, dass ich sage, es raucht, ja, wie kann eine Kamera da noch eine Person erkennen?
Das sehen wir jetzt hier, also man kann noch, durch Rauch kann man noch Silhouetten der Menschen erkennen und wir haben ein neuronales Netz, das heißt, wir haben ein Computerprogramm lernen lassen, wie ein menschliches Gehirn, das arbeitet ja auch mit Neuronen, daher kommt der Begriff, haben wir dann auf Menschen Silhouetten in Rauch trainiert und dadurch kann es dann die Silhouetten erkennen, die Kamera, und weiß dann, ob sich da Personen befinden.
Wir haben jetzt hier gerade so eine Simulation, also hier ist quasi ein Raum aufgebaut und in dem wird gerade für die Simulation Rauch eingeblasen, so das Ganze mit einem Playmobil-Männchen. Also wir haben auf der einen Seite in dem Raum eine Kamera, eine Person, es wird der Alarm ausgelöst, aber wie weiß jetzt das System, dass in dem Raum hier noch eine Person ist?
Also das erkennt es mit Hilfe vom neuronalen Netz und die Kamera filmt es und dann wird es als Input in das neuronale Netz reingemacht und die wurde ja trainiert mit vielen Bildern und dann erkennt es, dass eine Figur ist und das gibt das Signal weiter an den LED-Streifen, der dann die Richtung bestimmt.
Der LED-Streifen hier in dem Modell ist gerade am Boden angebracht. Optional wären natürlich Wände etc., oder?
Ja, man könnte es an Geländer befestigen, unten oder an der Decke. Es gibt auch Gebäude, da ist es schon als Design vorhanden. An der Decke eine lange LED-Leiste oder auch am Boden.
Wurde es schon in der Praxis auch mal ausprobiert oder gibt es gerade nur das Modell?
Wir haben das System schon mit der Feuerwehr getestet. Bei einem komplett verrauchten Raum haben wir LEDs im Boden schon eingebaut gehabt. Und das Ergebnis der Feuerwehr war, dass es gut sichtbar war und dass es eine gute Hilfe wäre.
Wo soll es hingehen mit der Entwicklung?
Ja, na gut, dass wir es halt in Gebäuden einbauen können, testen können, auch in einer größeren Simulation, dass wir wirklich in verschiedenen Raum Kameras drin haben und ja, dass wir es einfach mal in der Wirklichkeit so richtig testen können.
Ein Problem beim Feuer ist natürlich, dass so ja auch Leitungen etc. betroffen sind von so einem Feuer, dass es da nicht weitergeht. Gibt es da schon erste Ideen?
Ja, wahrscheinlich in einem autarken System das Ganze und nicht abhängig von dem Stromnetz, was in Gebäude verlegt ist, sondern einzelne Leitungen nur für die LED-Streifen allein.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben einen dringenden Fall, Stefan.
Dann hol doch schon mal den Wagen, Harry.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben keinen Wagen mehr, Stefan.
Ja, aber Harry, das kann doch nicht. Wir brauchen doch...
Warum ist nur am Stefan, Ende des Geldes immer noch so viel Ja übrig? Radio Z existiert durch euch.
Vom ZDF wegzugehen.
Spenden ja, und Mitgliedsbeiträge sind Harry, steuerlich absetzbar.
Stefan?
Harry?
Werdet Mitglied bei Radio Z im Internet unter www.radio-z.net oder unter Nürnberg 45 00 3x die 6. Danke, damit Stefan und Harry auch weiterhin dringende Fälle lösen können. Radio Z rettet auch dich.
Mein Name ist Jürgen Juncker, Geschäftsführer der KTJ GmbH, Kunststofftechnik, und wir haben dieses Kissen entwickelt.
Das ist jetzt ein Wärmekissen, das ich als Unterlage verwenden kann. Das Ziel von so einem Wärmekissen allerdings, dass man mitnehmen kann und dass ich quasi mit einer Batterie bzw. mit einem Akku-Pack betreiben kann.
Das kann man überall mit hinnehmen. Sie können es mit einem Netzteil im Büro betreiben oder mit einem Akku outdoor. Das Besondere ist, es ist waschbar. Das komplette Kissen ist waschbar und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Wenn Sie es waschen, ist es relativ schnell wieder trocken. Somit können Sie es unter die Füße stellen oder draußen anwenden. Und das ist halt eben die Innovation oder das Neue.
Woher kommt die Idee?
Die Idee kommt eigentlich aus dem Sportbereich. Wir wollten ursprünglich etwas entwickeln für die Fahrradpolster. Dann sind wir in die Pflege gekommen, weil das einfach auch in der Pflege sehr gut ist, weil es waschbar ist und so weiter. Wir sind immer noch im Sport, wir sind immer noch in der Pflege und wollen jetzt diesen Menschen eine Unterstützung geben, die in kalten Räumen sitzen müssen und trotzdem Wärme benötigen.
Wie viel Strom braucht denn das Kissen im Moment? Also was brauche ich für einen Akku, damit ich quasi während einer Veranstaltung sage, wo ich sage, es ist jetzt schon Herbst und ich sitze draußen oder vielleicht sogar im Winter beim Spazierengehen?
Das Kissen braucht 12 Volt und ungefähr 40 Watt. Dann haben wir haben hier einen Akku dafür besorgt, der die 12 Volt liefert mit 60.000 mA. Somit kommen wir ein komplettes Fußballspiel mit Verlängerung. Können wir dann abdecken im Stadion. Das war unser Ziel und das schaffen wir.
Was jetzt so ein bisschen verwundert ist, das, was Sie gesagt hatten, es ist waschbar. Wie ist denn quasi eine Wärmeeinlage waschbar? Was macht das aus?
Das geht über dieses Polstermaterial, ein Elastomer, das absolut kein Wasser und Feuchtigkeit aufnimmt. Deswegen wird es nach dem Waschen sofort wieder so trocken, dass es keinen Kurzschluss gibt, wenn man es einsteckt. Und das ist der weitere Grund, warum es waschbar ist, ist, weil es alles komplett miteinander verbunden ist. Es liegt nichts lose drin, sondern ist alles komplett miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob ich das so rüberbringe. Es ist alles miteinander verbunden. Also die Kissen sind auch an den Rändern komplett vernäht. Es kann nichts verrutschen. Das ist das A, das Material und B, die Verarbeitung. Macht es praktisch unheimlich gut waschbar.
Im Moment gibt es jetzt hier quasi eine Dicke. Gibt es sie in unterschiedlicher Dicke sozusagen, dass ich sagen kann, ich will es noch bequemer haben?
Gibt es. Wir haben hier ein Muster dabei. Das gibt es in allen gewünschten Dicken. Wir sind halt davon ausgegangen, dass wir das Dünnste nehmen, um A, das erschwinglich zu machen. Und ja, das war eigentlich unser Hauptgrund. Wir wollen ja nicht unbedingt ein Polster liefern, sondern eine Wärmequelle. Aber wir haben hier jetzt ein Muster, da haben wir es doppelt so dick und wir können es aber drei- und vierfach so dick machen. Es kommt jetzt darauf an, was der Markt wünscht und dementsprechend können wir es dann so herstellen. Wenn wir Hersteller sind, kann man das auch an Körperstellen machen, zum Beispiel an die Nieren oder in die Schuhe. Also da sind wir offen auf Anfragen von potenziellen Kunden.
Gibt es schon im Web mehr Informationen?
Nee, im Web gibt es noch nichts. Das kommt erst die nächsten Wochen. Das ist wirklich jetzt ganz knapp hier für heute fertig gemacht worden. Es ist jetzt auch verkaufbar und wir werden auch in den nächsten zwei Wochen in den Verkauf gehen. Aber Informationen im Netz gibt es derzeit noch keine. Ja, die Webadresse wäre www.softcomp.de.
Erfinder und Erfinderinnen haben es, sagt man so einfach, nicht leicht in Deutschland, weil es für die schwer ist, sozusagen ihre Erfindungen ans Publikum zu bringen. Die ENA versucht das schon seit vielen Jahren zu verändern und unabhängige Entwicklerinnen und Erfinder können ihre Sachen hier präsentieren, können auf die Messe. Und dann stellt sich immer die Frage, Sie hatten es gerade in der Pressekonferenz erklärt, lohnt sich das für die Entwicklerinnen und Entwickler? Und Sie haben gesagt, unter Umständen.
Ja, nicht nur unter Umständen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist ja relativ einfach. Wenn ich keinem erzählen kann, was ich erfunden habe, dann wird es auch keiner erfahren. Und also muss ich es in irgendeiner Form öffentlich machen. Und die Öffentlichkeit ist hier natürlich vorhanden.
Und was eben besonders charmant ist, die Öffentlichkeit nicht nur in Bezug auf Investoren und Unternehmen, die etwas suchen, sondern eben auch in Konsumenten, die direkt, wenn ich ein Konsumentenprodukt habe, dann eine Auskunft geben können, brauche ich oder brauche ich nicht, was kostet es, was darf es kosten. Das ist ja viel wichtiger als was kostet, sondern was darf es kosten. Und das sind Informationen, die eben hier auf der Jena tatsächlich schnell umgesetzt werden können. Nicht jeder hat Glück, keine Frage, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich es nicht tue, dann werde ich es nicht erfahren, also werde ich auch nichts umsetzen. Und Firmen anzuschreiben ist zurzeit sehr, sehr schwierig. Ja, jeder ist ein bisschen überlastet und so. Ich bekomme keine Antworten. Und hier ist eben die Kommunikationsplattform perfekt eingerichtet.
Sie haben schon gesagt, hier auf der IENA ist es ja auch so, dass wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal an allen Tagen quasi das Publikum der Konsumenten mit dabei haben und dass es durchaus wichtig sein kann, dass genau diese Konsumentinnen und Konsumenten kommen. Weil letztes Jahr gab es diesen besonderen Zusatzstoff für den Beton, der ihn quasi von außen für Wasser und andere Schäden abweisbar macht, sich selber heilt. Und die haben dann zufällig schon jemanden gefunden, der daran interessiert ist.
Ja, also das Team kommt vom Schülerforschungszentrum und es waren natürlich auch par excellence zwei tolle Typen, eine Frau und ein Mann, die das letztendlich umgesetzt haben und die waren schon so agil, dass man es ihnen praktisch unterstellen konnte, dass sie gründen. Also das war wirklich sehr gut. Die Schülerforschungszentren aus Baden-Württemberg, die versuchen eben auch, die entsprechenden Produkte so zu generieren, dass man gleich einen Bedarf deckt. Das ist eben auch eine sehr wichtige Geschichte, dass ich Bedarfe decken kann und nicht irgendwas erfinde, was kein Mensch braucht. Und dazu muss ich im Vorfeld eben auch fragen. Und diese Fragen, die stellen sich eben diese Schüler auch im Zusammenhang mit den entsprechenden Unternehmen.
Haben Sie jetzt für diese IENA schon Tipps?
Naja, also der einfachste Tipp, den hatte ich ja schon erwähnt mit den 19 Grad. Ich habe sehr viele Kolleginnen, ja, und wenn ich jetzt tatsächlich auf diese 19 Grad fahren würde, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Kolleginnen oder das Homeoffice müsste tatsächlich ausgebaut werden. Und dann habe ich dort die Energiegeschichte. Mit dem Kissen, das wir hier vorstellen, habe ich eben die Möglichkeit, im Wohlfühlbereich 2 Grad runterzugehen, also von mir aus auf diese 19 Grad und habe dann trotzdem eine kuschelige Wärme, egal jetzt wo, unter den Füßen oder am Po oder was weiß ich wo.
Gibt es da noch andere Sachen in dem Bereich außer Wärmekissen?
Die gibt es mit Sicherheit. Bei uns am Stand haben wir im Energiebereich haben wir Steckdosen, die sehr intelligent sind, die dann eben auch Energie sparen von sich aus, ohne dass ich es in irgendeiner Form einstellen muss. Also das ist mit Sicherheit eine interessante Geschichte, wobei die Idee kam tatsächlich schon vor dem Thema Putin.
Was ist für Sie das Spannendste an der IENA?
Ja, die Kommunikation und vor allen Dingen, also was für mich besonders spannend ist, wenn ich umhergehe, dann kommen automatisch auch neue Ideen. Das heißt also, irgendwie kommen Synapsen zusammen und ich bringe das eine Produkt mit dem anderen Produkt zusammen und habe dann unter Umständen eine neue Idee fürs nächste Jahr.
10 für Z. Es wird langsam mehr als kalt im Sender. Trotz geschlossener Fenster müssen wir unser Heizen auf ein Minimum reduzieren. Schon jetzt schlottert und stottert jede siebte Sendung wegen den untropischen Temperaturen. Immer wieder hört man permanentes Papierrascheln, weil wir mit wärmenden Wollhandschuhen die Skripte nicht mehr zu fassen bekommen. Und fast alle 5 Minuten friert ein Finger an einen Fader. Wollt ihr das verhindern? Dann entscheidet euch für 10 für Z. Einfach 10 für Z auf folgendes Konto überweisen. Sparkasse Nürnberg, IBAN.de 97 76 05 01 01, dreimal die 0 54, dreimal die 9 34. Oder nochmal zum Mitschreiben: de 97 76 05 01 01 0005 49 99 34. Die jährliche Spendenaktion für euren Community Sender Radio Z sagt Danke. 10 für Z.
Musik aus dem Straßenkreuzer-Sampler Nummer 21. Ihr hört Lost and Found und wir sind unterwegs auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse. Und jetzt geht's um Baseball.
Hier sieht man einmal, wir haben eine Kabeltrommel, die im Dreifachstecker ist. Und an sich ist einfach alles zum Strom verbunden. Einmal der Kompressor, der sich dann gleich auflädt, dass er wieder den nötigen Druck erreicht hat. Und dann einmal unsere Elektronik, also das Magnetventil und der Siemens-Logo, der das Ganze kontrolliert. Gut, und dann dürfen wir jetzt einen Kompressor aufladen und das ist dann schön laut.
Und wie haben wir jetzt?
Anna. Es ist...
Wir haben die Düse mit dabei. Nee, was ich hier nicht. Ah. Verstehe. Warte.
Druck erreicht und jetzt könnten wir anfangen. Mein Name ist Samuel Barretto, ich komme aus Vilshofen und bin mit Maristengymnasium Fürstenzell hier in der Jena und wir stellen, also ich und mein Kollege stellen unsere Erfindung des pneumatischen Baseball-Tees, ein Trainingsgerät für Baseball, für Schlagübung, Technikübung vor.
Ich bin Hanni Tobias, ich komme aus Passau-Grubweg. Ich bin auch in der Schule in Fürstenzell und in unserer Erfindergruppe, das ist ein Wahlfach. Und ja, wir stellen halt unser Baseball-Tee vor.
Jetzt haben wir schon gehört, Trainingsgerät für Baseball. Woher kommt die Idee und was macht's genau?
Also im Baseball ist ja Schlagen hat eine sehr wichtige Rolle. Dadurch dieses Schlagen, man Punkte erreicht. Und um das zu trainieren, gibt es jetzt in der Basisform eine Konstruktion aus Hartgummi. Das ist eine massiveren Platte, Bodenplatte besteht, wo dann sozusagen so ein Stiel heraussagt, wo man dann einfach einen Baseballball oben platzieren kann, den kann man dann schlagen. Der bewegt sich aber nicht, der ist einfach statisch und fungiert aber eigentlich sehr gut und funktioniert auch sehr gut für Anfänger. Und wir hatten dann die Idee, das Ganze zu automatisieren, weil während man dann den Ball schlägt, nachdem man geschlagen hat, hat man keinen Ball mehr. Und dann kann man entweder selber den Ball wieder drauflegen oder jemanden den Ball drauflegen lassen, was effizienter ist. Aber das Problem bereitet, dass wenn man irgendwie, wenn eine Misskommunikation vorliegt, dass man die Person eventuell umbringen kann, was ungünstig ist.
Wieso? Was passiert?
Also man hat ja, Baseballschläger sind ja etwas massivere Sachen und beim Schlagen schlägt man relativ schnell. Und schnelle Geschwindigkeiten plus Baseballschläger ist gleich schlechte Sachen. Genau. Wir haben dann überlegt, gebrainstormt, wie wir das am besten machen und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir den Ball durch Druckluft in die Luft bekommen können, was nochmal einen Trainingsfaktor mit sich bringt, dass sich dann der Ball nicht nur statisch am Boden bewegt, also nicht bewegt, sondern durch die Luft, die Druckluft in die Luft geblasen wird und sich dann dort auf und ab bewegt. Und da muss man warten, schauen, wo der Ball ist, wie er gerade eben sich bewegt und sagen, okay, jetzt schlage ich ihn, sozusagen schlagen wir vor, wo der Ball nicht ist, um ihn dann zu treffen. Und dadurch ist dann wieder eine fortgeschrittene Version von dem Basistee. Aber dieses Basistee ist immer noch sehr gut für Anfänger und soll auch so bleiben.
Vielleicht eine kurze Beschreibung von dem, was wir jetzt hier sehen. Das ist jetzt also das Gerät, wo die Druckluft rauskommt.
Ja, als erstes haben wir einen Kompressor, an dem ist dann quasi mit einem Luftschlauch eine kleine Box befestigt. In der Box sind drin einmal ein Siemens-Logo, das ist die Steuereinheit, mit der wir die Sache steuern, und ein Magnetventil. Und dann geht es wieder mit Luftschlauch aus der Box raus in einen Ständer quasi, also wie ist ein normales Baseball-Tee, das ist im Endeffekt, wir haben da Füße dran, kommt da Stange hoch und da oben ist wieder eine kleine Box dran, auf der, also die Box hat Lufteinlässe und oben sieht man eine Düse rauskommen, Zudem ist oben noch ein Taster und zwei Schrauben. Also wir legen den Ball dann auf diese drei Punkte drauf und halt in der Mitte davon die Düse. In der oberen Box ist noch eben ein Taster drin, von dem dann das Signal in den Siemens-Logo reingeht, der dann alles anschaltet.
Wie lange hat es gedauert von der ersten Idee bis zu der Umsetzung, die wir jetzt hier sehen?
Erstaunlich lange. Die erste Idee war vor so ein bis zwei Jahren. Sagen wir eineinhalb. Aber bis zur wirklichen Entwicklung hat es schon eine Weile gebraucht, weil wir erstmal Fragen klären mussten, was wir immer noch nicht geklärt haben, wie können wir das Ganze wirklich automatisieren, wie kommt der Ball wirklich wieder nach oben oder wie fliegt der Ball wirklich, wie muss das alles angebracht sein, wie ertasten wir das am besten, wie ist das Ganze am besten konstruiert, dass das alles gut funktioniert, Höhenverstellbarkeit, haben wir da irgendwie eine schlaue Idee oder Teleskop, gerade haben wir nur zwei Stangen ineinander, die damit eine Schraube fixiert, also haben wir immer noch nicht das Beste gefunden. Und es hat eine Weile gebraucht und jetzt haben wir dann auch durch Hilfe von CAD-Programmen eine gute Lösung gefunden.
Wann war klar, dass das Ganze mit Luft funktioniert?
Eigentlich ziemlich von Anfang an, weil irgendwie muss man den Ball ja quasi schweben lassen und das war ja auch das Ziel, dass man eben auch beim normalen Baseball-Tee, was da ziemliche Problematik ist, wenn man leicht zu weit unten schlägt, haut man das Tee mit um, muss man das Tee wieder aufstellen, das verzögert einfach nochmal alles. Deswegen war ziemlich von Anfang an klar, dass wir Luft hernehmen, einfach um den Ball oben schweben zu lassen. Ja, das war ziemlich von Anfang an, also ich glaube, eigentlich direkt klar.
Und was wir jetzt hier sehen, hat zwei Jahre gedauert. Wie sahen denn die ersten Modelle aus? Was war da anders?
Im allerersten Versuch hatten wir einfach so einen alten Fuß von so einem Tisch, vom Stuhl in der Schule, den wir nicht mehr gebraucht haben. Daran haben wir dann eine Holzplatte dran geschraubt, dann eine Klammer, wo eine Düse, die noch per Hand, also so eine Art Pistolendüse, die wir noch per Hand bedienen mussten, haben wir dann mit so einer Metallschlaufe festgemacht. Dann haben wir das an den Kompressor angeschlossen, das Ganze, einfach einen Ball draufgelegt und getestet, wie das sich verhalten hat. Und das war dann auch der erste Moment, wo wir gesagt haben und gesehen haben, dass das Ganze auch an sich funktionieren wird und das hat der ganze Rest noch geschickt.
Jetzt steckt da ja einiges drin. Zum einen die technische Schaltung hier und zum anderen auch die mechanischen Komponenten. Funktioniert das an der Schule alles problemlos? Wie wird man da unterstützt? Wie funktioniert da es, eine Erfindung in der Praxis umzusetzen?
Also bei uns in der Schule, in Fürstenzell, im Maristengymnasium, haben wir das Wahlfach Erfinden. Da haben wir zwei Lehrer und noch eine quasi außenstehende Person, die aber auch früher öfter, mittlerweile nicht mehr so oft in der Werkstatt ist. Denen sagen wir quasi unsere Idee, Lösungsvorschläge und die unterstützen uns halt dabei. Also die ist auch für das Finanzielle, dass wir Sachen haben, die Maschinen auch, so Werkzeuge, irgendwelche Bohrgeräte, Standbohrer und halt auch so nochmal so uns unterstützen mit irgendwelchem Wissen und uns halt helfen, dass wir das hinkriegen.
Und wahrscheinlich gibt es da auch sowas, weil der Kasten sieht so ein bisschen 3D gedruckt aus wie ein 3D-Drucker.
Genau, ja, wir haben uns so Ende letztes Jahr endlich einen 3D-Drucker angeschaffen und auch ein paar neue Laptops, die dann mit einer Partnerschaft mit MicroEpsilon herausgegangen sind und damit haben wir dann uns in die Welt des 3D-Drucks begeben, weil es doch sehr viele Sachen einfacher macht und viele Möglichkeiten bietet.
Nochmal ganz weit zurück, woher kommt die Idee denn? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich möchte zum Baseballtraining was erfinden, was das Ganze leichter macht, das Schlagen?
Also ich spiele schon seit einer Weile Baseball, jetzt seit fast 10 Jahren. Und es war immer das, am Anfang hatten wir immer so ein Tee dabei und es war halt schon nervig. Das siehst du von Breitensport zu Leistensport überall. Dieses Tee verändert sich nicht. Manchmal ist an der Bodenplatte, manchmal ist unten Metall, aber an sich ist immer die gleiche Konstruktion, die einfach sehr nervig und ineffizient ist. Vor allem, wenn man siehst, du hast dann so 6 Leute nebeneinander, eine Person legt es an und dann hechelt ja aus dem Weg, dass er nicht den Kopf abkommt und es ist halt manchmal schon etwas besorgniserregend und es hat auch so wenig motiviert und einfach auch Druckluft an sich war ein cooler Weg, das zu tun und ja.
Es gab bestimmt auch lustige Momente beim Ausprobieren der ersten Ideen, wenn der Ball sonst wohin fliegt und Co.
Zum Glück braucht ein Baseball sehr viel Luftdruck, um hochzufliegen, deswegen ist er nicht irgendwo hingeflogen. Aber es gab, also Druckluft an sich kann man viel mitmachen und es gab viele lustige Momente.
Man braucht viel Druck, damit der Baseball tatsächlich nach oben geht. Jetzt steckt hier eine spezielle Düse drin, die habt ihr natürlich auch selber angefertigt. Die hat nichts mehr mit einer Druckluftdüse, die man per Hand bedient, zu tun.
Also wir haben das oberste Stück von der Düse, das kann man ganz normal kaufen. Allerdings ist das dann schon auch mit mehreren Adaptern gelöst, dass wir das mit einem Magnetventil steuern. Wir haben prinzipiell komplett andere Größen, aber wir haben es halt mit Adaptern zusammengebaut bekommen. Und ja, es ist relativ viel mit Nylonband abgedichtet worden, damit es irgendwie funktioniert. Aber jetzt, so wie es jetzt ist, ist es relativ, es hält dicht auf jeden Fall und es funktioniert so, wie es soll.
Wo geht's hin mit der Entwicklung? Hat sich schon irgendein Baseball-Sportverband gemeldet und hat gesagt, würden wir gerne mal in der Praxis ausprobieren?
Es hat sich leider noch kein Baseball-Sportverband gemeldet, aber wir werden zu Jugend forscht. Jetzt dann Frühling nächstes Jahres gehen und dort auch unsere Erfindung präsentieren, aber halt im weiterentwickelten Zustand, wo auch hoffentlich dann ein gutes Gehäuse und eine Automatisierung vorhanden ist.
Wer sich das Ganze vielleicht schon mal angucken will, gibt es eine Website?
Von der Schule, ja. Also es ist eine sehr schöne Schule, mgf.de, kann ich allen Leuten, die in der Region Passau sind, sehr empfehlen, aber an sich eine Website für Erfinden gibt es nicht mehr.
Jetzt haben wir schon gehört, Jugend forscht. Ist das der nächste Schritt oder ist der nächste Schritt jetzt nach der Messe zu Hause sich wieder hinzusetzen und zu sagen, jetzt wird alles verfeinert, verkleinert und optimiert?
Also ja, sowieso, wir müssen ja quasi für Jugend forscht. Also wir sind am Anfang dieses Jahres angetreten, aber das Problem war halt auch, dass das kein normaler Wettbewerb war, sondern online und unser Projekt doch etwas ist, was man sehen muss und so erleben muss. Aber ja, seit der letzten Jugendforsch, da hatten wir eben noch quasi den ersten Prototypen, der so wirklich funktioniert hat, wo man noch mit der Hand drücken musste. Und ja, jetzt wird auf jeden Fall noch verbessert, verfeinert und dann lassen wir für Jugendforsch wieder was haben, was besser ist. Also die Verbesserung da ist.
Und das war schon die erste Stunde Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z in der Dezemberausgabe. Wir waren unterwegs auf der IENA und sind da auch gleich nochmal in Stunde 2. Daneben schauen wir auch noch auf der Hack and Make und ein wenig auf der Consumenta vorbei.
Lost and Found. Found and Lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur zweiten Stunde Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z in der Dezemberausgabe 2022. Wir sind unterwegs auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse, auf der Hack and Make. Es erwarten euch zahlreiche Interviews. Für euch am Mikrofon und Technik Chris. Und musikalisch wird die Sendung untermalt und umrahmt von Stücken aus der aktuellen Straßenkreuzer CD Nummer 21, die jetzt gerade im November frisch veröffentlicht wurde. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Ich bin Steffen Dreimann und komme aus Waltrop.
Und ich bin Jan Lehmann, ich komme auch aus Waltrop. Und zusammen setzen wir unser Projekt mit dem Namen Dackel um, wo wir im Grunde versuchen, der chemischen Industrie etwas unter die Arme zu greifen, was Leckagenerkennung angeht, und versuchen im Grunde mit einer Drohne autonom Gase zu messen, in unserem Fall speziell Benzol, und im Grunde Leckagen ausfindig zu machen, sodass wir die Suche eingrenzen können.
Was verbirgt sich hinter dem Namen?
Hinter dem Namen Dackel verbindet sich das Synonym Drone Air Control and Leak Detection. Das heißt, wir schicken eine Drohne in die Luft und suchen nach Leckagen.
Hier steht jetzt die Drohne rum, das ist so das aktuelle Modell. Das ist eine sehr stark modifizierte und umgebaute und mit Sensoren und Co. versehene Phantom 4, wenn ich das richtig sehe.
Das stimmt, das ist eine Phantom 4 zweite Version.
Genau, die haben wir im Grunde modifiziert so mit etlichen Sensoren, GPS beispielsweise, damit wir wissen, wo wir uns überhaupt befinden. Mit einem Gassensor, einem PID-Sensor, der letztlich das Gas ansaugt, analysiert und uns sagt, was wir erstens vorfinden und wie hoch die Konzentration ist. Das Ganze schicken wir dann zu einer Basisstation, die zeigt uns auf einer Karte an, wo wir denn letztlich die Punktwolken dann haben.
Kam die Industrie und hat gesagt, wir suchen sowas, wer hat Lust, sowas zu entwickeln oder woher kam die Idee?
Ja, die chemische Industrie hat uns tatsächlich gefragt, in diesem Fall speziell Rüttgers oder Rain Carbon in Castrop-Rauxel.
Genau, die haben sich mit dem Problem an uns gewandt und haben gesagt, könnte man da nicht irgendwas mit einem Flugobjekt machen? Und dann haben wir uns das überlegt zusammen und dann sind wir in die Entwicklung gegangen und das dabei rausbekommen.
Jetzt ist das natürlich faszinierend. Wie sind die denn überhaupt auf euch gestoßen? Warum haben die gesagt, könnt ihr euch da was vorstellen?
Wir sind Teil des Projektkurses an unserer Schule und unser Lehrer hat uns dann eben den Kontakt hergestellt zur Stiftung und die hat dann weitere Anweisungen gegeben oder so ist das ganze Projekt zustande gekommen.
Genau, wir sind zum Theodor-Heuss-Gymnasium in Waltrop, machen da jetzt demnächst unser Abitur und dort wurden wir eben dann noch angesprochen. Wir haben da sehr engagierte Lehrer, den Herrn Schulz, der das da sehr gut organisiert und uns da auch vermittelt hat und dass auch andere Projekte dann gibt, die umgesetzt werden.
Was steckt denn jetzt genau in der Drohne drin? Da hatten wir jetzt schon was, Sensoren, Ansaugen, GPS etc. Die ist natürlich jetzt unten gut ausgestattet, aber was steckt da drin?
Ja, also Komponenten haben wir, beispielsweise Mikrocontroller, die natürlich alles verarbeiten müssen. Dazu kommen natürlich, wir brauchen Datenerfassungen in allen Ebenen. Wir haben GPS, wir müssen natürlich auch Logbuch führen. Wenn irgendetwas schief geht, müssen wir natürlich wissen, warum. Deswegen fliegt ein Datenträger mit hoch. Wir haben natürlich den Sensor und alle seine Komponenten, also den Sensor an sich. Dann natürlich Spannungsversorgung, die Auswertung, die verschiedenen Module, die noch das Signal umwandeln. Signalwandler haben wir drin. Genau, das ist so im Groben alles. Natürlich Akkus, ansonsten wäre es das.
Und tatsächlich sind das quasi von der Industrie vorgegebene Messeinheiten, die sagen, mit diesen Instrumenten kann man tatsächlich die Leckage richtig messen, wenn eine vorhanden ist.
Genau, das ist ein Sensor, der auch in der Industrie verwendet wird, hat Industriestandard und kann bis zu 1 ppb messen, also ein Part per Billion. Das ist ein Milliardstel Teil in der Luft, also sehr genau. Die Grenzen müsstest du jetzt wissen.
Genau, die Grenze liegt so meistens bei einem ppm und dementsprechend liegen wir da voll drin und können dann ziemlich genau sagen, wie hoch es denn eigentlich ist.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr arbeitet schon mit der Industrie zusammen. Wie waren denn so die ersten Test- und Probeflüge?
Ja, die ersten Test- und Probeflüge waren eigentlich ganz gut. Gemessen war jetzt eher suboptimal, weil wir noch nicht ganz fertig waren zu dem Zeitpunkt. Aber an sich das System soweit funktioniert reibungslos. Wir konnten das über den Computer fernauslösen, die Alarme, und das hat auch gut funktioniert.
Genau, also es ist natürlich schwierig zu messen, weil so ein Gasleck kommt natürlich nicht häufig vor. Und deswegen ist natürlich der Testflug immer schwierig, aber da haben wir uns Simulationen gebaut und haben dann auch mal selber ein anderes Gas, ein nicht so schlimmes Gas, freigelassen, haben das versucht zu messen und das hat ganz gut funktioniert.
Wie funktioniert das denn im Moment ohne Drohne?
Ja, also das Gas wird im Moment von einer Pumpe angesaugt, dann durch einen PID, also Photoionisationssensor, geschickt, der dann die Luft ionisiert und anhand der Ablenkung und der Stromstärke, die der Sensor ausgibt, kann man auf den erfassten Wert zurückfassen.
Genau, und das Problem, was die Industrie aktuell, was heißt Problem, was das aktuell ist, man hat viele stationäre Sensoren, die im Grunde versuchen, diese ganze Anlage zu kartieren. Das funktioniert natürlich auch sehr gut, aber man hat trotzdem noch irgendwo Zonen, wo man sagt, da würden wir jetzt nicht direkt erkennen, wenn dort ein Leck entsteht. Gerade in der Luft, der Wind würde es schnell davontragen, die Konzentrationen wären sehr schnell sehr niedrig und da kann eben so eine Drohne weiterhelfen.
Wo kommen denn diese ganzen Daten, die die Drohne erfasst, letztendlich an und wie werden die ausgewertet?
Wir nutzen jetzt noch als Auswertung Google Earth. Da kann man die Punkte tatsächlich so einlesen über unsere Programmierung. Und dann kann man auf jeden einzelnen Punkt einstellen und den Wert ansehen. Und man kann dann auch sehr genau bestimmen, wo. Man hat alle Sachen, alle Orte dabei. Koordinaten, Uhrzeit, gemessener Wert in ppb.
Genau, so das Ziel ist es, das vielleicht auch ins Prozessleitsystem eines Unternehmens einzubinden, also wie die Anlage gefahren wird, die Prozessinformationen müssen natürlich irgendwo zusammenkommen und da gehen wir auch mit einer Schnittstelle dran und geben da auch unsere Daten rein, sodass sie die weiterverarbeiten können.
Radio Z lädt alle Mitglieder ein zur digitalen Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 7. Dezember um 19 Uhr. Anmelden könnt ihr euch per E-Mail, schreibt einfach an mitglieder@radio-z.net. Deadline ist Dienstag, der 6. Dezember. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen des Vorstandes, Rückblick auf das vergangene Jahr bei Z und ein Ausblick auf 2023. Die Radio Z-Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 7. Dezember um 19 Uhr für alle Mitglieder.
Musik aus der aktuellen Straßenkreuzer-CD. Wir sind unterwegs in Lost and Found auf der IENA und es gibt smarte Bürotische aus der Nachbarstadt.
Also mein Name ist Torscher Armin.
Mein Name ist Hendrik Hasser.
Und die Erfindung hinter mir sieht aus wie ein etwas smarterer Bürotisch.
Ja, genau. Es ist ein extrem smarter Tisch, der verschiedene Benutzer hat. Und jeder Benutzer hat seine eigene Höhe oder auch seine eigenen Voreinstellungen. Wie auch seine eigene Schublade, also zum Beispiel ich kann nur meine Schublade öffnen und mein Kollege kann auch nur seine Schublade öffnen.
Zusätzlich haben wir noch einen ausfahrbaren Monitor verbaut, weil, naja, natürlich in unserer modernen Welt spielt sich viel am Computer ab, aber es gibt auch immer mal wieder Aufgaben, die man halt nicht am Computer erledigen muss. Und dann, wenn man immer den Bildschirm, die Tastatur und die Maus im Weg hat, ist oft nicht so viel Platz. Deswegen, bei uns ist er einfarb, ist er eben ein- und ausfahrbar und haben wir immer schön viel Platz auf der Oberfläche. Genauso haben wir noch einen Wireless Charger verbaut. Also super praktisch für jemanden, der viel am Schreibtisch arbeiten muss. Die Höhenverstellung ist optimal. Man kann im Sitzen arbeiten, im Stehen, wie man will. Voreingestellte Höhen haben wir für jeden Benutzer. Ja.
Woher kam die Idee?
Unsere Schule nimmt jedes Jahr am Wettbewerb Vision Inc. teil. Und das ist, naja, im Rahmen eines Brainstormings einfach entstanden. Durch die Corona-Pandemie so ein bisschen, man ist immer viel zu Hause gewesen, immer viel am Schreibtisch und man will ja seinen Arbeitsplatz optimieren und genau das haben wir versucht damit zu verwirklichen.
Oder in dem Fall dann quasi in der Firma mehrere Leute, die an verschiedenen Tagen da sind, die denselben Arbeitsplatz, also sozusagen denselben Tisch nutzen können.
Ja, dafür ist es auch extrem praktisch. Also wir würden den Tisch auch in großen Firmen sehen, wenn eben verschiedene Arbeitsschichten dann immer sind mit den verschiedenen Personen. Dass jeder zum Beispiel auch seinen Laptop dann in die Schublade legen kann und den auch dann immer parat hat an seinem Tisch.
Wie lange hat es gedauert in der Umsetzung?
Wir sind schon mehrere Monate dran gesessen. Ich glaube 3-4 Monate ungefähr, ja, bis der wettbewerbsfähig war. Aber wir konnten auch nicht jeden Tag dran arbeiten. Wir haben an unserer Post eine eigene Werkstatt. Das war auf jeden Fall praktisch. Aber ja, von Zeit zu Zeit haben wir dran gearbeitet. Ist immer wieder weiterentwickelt, neu durchdacht. Genau.
Und dann waren es im Endeffekt so ein halbes Jahr, Jahr oder?
Ja, kommt hin. Es ist sogar ein halbes Jahr.
Was war das Schwierige in der Umsetzung?
Naja, also wir mussten uns natürlich in die ganze Elektronik reinfuchsen. Das wusste man natürlich nicht alles von Anfang an, aber da haben wir hier natürlich einen Fachmann. Sonst gab es jetzt nicht die größten Probleme. Immer wieder gibt es kleinere Fehler oder hat es gegeben. Die dann auszubessern war immer relativ schwierig, wenn man, naja, musste man sich erstmal reindenken, wo der Fehler überhaupt grundlegend liegt. Aber ja.
Also, man könnte sagen, dass die Tischbeine smart zu machen das Schwerste war, da die normale Steuereinheit für uns nicht gepasst hat, da wir alles übers Handy steuern wollten. Und da erstmal rauszufinden, wie das überhaupt kommuniziert, da haben wir auch verschiedene Lösungsversuche gemacht und haben uns dann jetzt auf den geeinigt, der komplett digital ist und die Steuereinheit komplett ersetzt und smart macht so unsere Tischbeine.
Wie funktioniert es jetzt? Jetzt hatten wir schon das mit dem Smartphone. Wie identifizieren sich die Benutzerinnen und Benutzer?
Es gibt eine Anmeldeseite von dem Tisch selber, wo man dann seine Anmeldedaten hat und so dann zu seinem Account kommt. Und so dann eben auf die Höhe des Tisches zugreifen kann oder auf seine Schubfächer.
Jeder hat einen Benutzernamen und ein Passwort, mit dem er sich anmelden muss, sobald er den NFC-Tag aktiviert hat. Und so ist sichergestellt, dass auch wirklich nur die eigene Person an wichtige Daten oder an den Laptop kommen, die vielleicht in der Schublade drin sind. Aber natürlich haben wir auch mit dem Display einen gewissen Gastzugang verbaut, der dann halt nur für die Höhenverstellung und für das Ausfahren des Monitors zuständig ist.
Das ist jetzt der Prototyp, der wievielte?
Das ist eigentlich der erste sogar. Klar, es hat viel Arbeit drin gesteckt, aber es ist der erste. Und mal schauen, ob wir noch weiter dran arbeiten können. Wird auf jeden Fall interessant.
Ist es eine eigene App, die die Nutzerinnen und Nutzer dann auf ihrem Smartphone haben?
Also es ist eine Webseite, die der Tisch jetzt selber macht, weil es am einfachsten war für uns, das für verschiedene Geräte zwischen Android und so. Weil dann müsste man ja auch Lizenzen dann wieder zahlen, dass man auch Sachen im App Store hochladen kann. Weswegen wir eine Webseite entschieden haben. Und ich kannte mich schon mit Website-Entwicklung ein bisschen aus. Deswegen wir auf eine Webseite.
Das hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert. Wir haben ja eigentlich keine Probleme gehabt. Also das war die beste Lösung, die wir hätten machen können.
Wo geht's hin mit dem Tisch?
Also, wie gesagt, wir waren auf dem Visioning-Wettbewerb. Aber wie der jetzt weiter eingesetzt wird, wissen wir noch nicht. Ob der noch auf weitere Wettbewerbe kommen wird, das wissen wir auch noch nicht. Das wird die Zukunft noch entscheiden.
Irgendwelche Firmen, die sich schon gemeldet haben?
Wir waren in Zusammenarbeit mit Vitesco Technologies, aber da wäre mir jetzt auch nichts weiteres bekannt, dass noch irgendwelche Wettbewerbe geplant werden oder noch eine Weiterentwicklung. Wie gesagt, das zeigt die Zukunft.
Was ist denn das für eine Fachschule, die solche Erfindungen unterstützt?
Wir sind an einer FOSBOS, der Max-Grundig-Schule in Fürth. Wir sind im Technikzweig. Da steht eher ein halbjähriges mechanisches und elektrisches Praktikum im Haus. Und eigentlich gibt die Schule immer irgendwas vor, was man bauen kann. Aber wir haben in dieser Zeit eben diesen Tisch entwickelt für den Visioning-Wettbewerb. Und weil wir eben zwei eigene Werkstätten haben, eine Metallwerkstatt und eine Elektrowerkstatt, war das eben auch so schön umzusetzen, weil wir einfach Drehmaschinen, Fräsmaschinen und so weiter schon alles da hatten. Und Fachkompetenz von den Fachlehrern war natürlich auch schon da. Ja.
Gibt es eine Möglichkeit, den Tisch irgendwo zu sehen? Im Web oder gibt es eine Seite?
So, auf der Schul-Homepage der Max-Grundig-Schule Fürth gibt es einen Blog-Eintrag zum Vision Inc. Das wäre mgs-fürth.de.
Fürth mit UE, nehme ich an.
Ja, mit UE.
Also der Nutzer kommt jetzt und meldet sich hier am Tisch an?
Also der Benutzer kommt, er nimmt sein Handy, scannt den NFC-Tag. Das kann ich jetzt mal schnell machen. Der Tisch erkennt, dass es ich bin, fährt auf meine Höhe.
Und piept zur Sicherheit?
Ja, der Tisch piept zur Sicherheit, fährt auf meine Höhe und fährt für mich den Monitor raus, da ich es so vorangestellt habe, dass ich den Monitor brauche. Der Tisch hat auch LEDs zum Warnen, nochmal optisch, falls man das nicht gut hört. Oder auch andersrum, wenn man es schlecht sieht, hört man es auch nochmal, dass der Tisch sich verfährt. Weil wenn er hochfährt, kann es eben sein, dass wenn jemand dasteht, dass er ihn berührt und dass man sich nicht erschrickt. Oder falls was da drunter steht, dass es nicht zerquetscht wird.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Ich meine, wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet.
Ihr seid mein Retter.
Danke.
Am letzten Wochenende der IENA, auf der wir gerade unterwegs sind, gab es auch noch die Hack and Make. Und da hat sich jemand ein spannendes Recycling-System ausgedacht.
Ja, hallo, ich bin Marcel.
Ich bin Vorsitzender des Havelti e.V. hier aus Nürnberg. Ich habe 5 Online-Shops und wir sind eingeladen worden für diese Messe hier Hack & Make. Vor allem für eines unserer Projekte, nämlich für unser Projekt Global Brand. Das bedeutet, wir sammeln Spirituosen, wir retten Lebensmittel und haben zusammen mit einer Schnapsbrennerei in Aschaffenburg, der Simons Feinbrennerei, werden wir daraus, wenn wir 300 Liter Rohstoff zusammen haben, werden wir daraus einen neuen Global Brand komplett neu destillieren. Aus 300 Litern Rohmasse, Altware, gibt es dann ungefähr 30 Liter neue Spirituose. Die füllen wir ab in 0,5 Liter Flaschen, die man bei uns dann kaufen kann. Und von jeder verkauften Flasche geht ein Teil der Einnahmen auch zurück in den Havelti e.V., dessen Vorsitzender ich ja bin und der in Äthiopien aktiv ist.
Das klingt jetzt witzig, Lebensmittel retten, in dem Fall also Spirituosen. Wie funktioniert das denn? Weil da gibt es ja jede Menge vom Likör bis zum hochgradig oder hochprozentigen Whisky.
Genau, also wir nehmen im Prinzip mit einer Ausnahme alles. Wir nehmen alles, was ein MHD hat, können wir nicht gebrauchen. Also sowas, wo Sahne drin ist, Baileys oder irgendwas. Das würde den Brand nachher zum Schluss ruinieren, wenn er sauer ist. Ansonsten nehmen wir alles an Spirituosen. Wir trennen es jedoch zwischen Wein und Sekt und Restspirituosen. Weil, aus Erfahrung, wir haben es schon mal gemacht, Anfang dieses Jahres mit Glühwein gebrannt. Da ist häufig sehr viel Schwefel drin, wenn man es neu brennt. Das muss nochmal in einen Fass, damit der Schwefel aus dem Getränk rauskommt, aus dem Brand. Alle anderen Spirituosen kippen wir in Kanister und das ist auch völlig egal, wie die zusammengemischt sind. Es wird halt ein individueller Geschmack hinterher im Ergebnis. Und da eben der normale Alkohol kein Schwefel entwickelt, können wir den nach dem Brand auch sofort weiterverarbeiten und in Flaschen füllen.
Das hört sich witzig an und ihr habt die erste Flasche auch schon da stehen. Kannst du erzählen, wie das entstanden ist und was alles drin ist?
Also bei dem, was wir da jetzt stehen haben, entstanden ist die Idee Ende letzten Jahres, als man mir für meinen Afrika-Shop, den ich habe, 4.500 Flaschen äthiopisches Bier angeboten hat. Die waren kurz vorm Ablaufen und hat gesagt, können wir da nicht irgendwas draus machen, willst du es haben? Und ich habe halt eine Brennerei gesucht, die gesagt hat, daraus können wir was machen. Dann haben wir 4.500 Flaschen Bier günstig kaufen können, sind damit in die Schnapsbrennerei gefahren, haben die per Hand alle geöffnet und haben daraus 160 Flaschen Bierbrand gemacht. Da ist tatsächlich ausschließlich Bier drin in diesem Bierbrand, unser Projekt 003, ausschließlich Bier. Genau das gleiche Prinzip, wir haben eine Brennblase, da gehen 300 Liter rein. Es sind 300 Liter reingekippt worden, die sind in ein paar Stunden destilliert, dauert knapp 4 Stunden. Und dann hast du einen durchsichtigen Brand, der in dem Fall dann halt so ein bisschen nach Malz-Hopfen-Bier schmeckt. Ganz dezent und sehr gut ankommt.
Und ihr macht dann aber noch keinen Finish damit oder irgendwas anderes?
Jein, ganz klares Jein. Wir haben 160 Flaschen direkt abgefüllt, aber es sind auch 50 Flaschen aktuell in einem Akazienholzfass mit Rumvorbelegung, wo wir mal gucken, der ist noch drin im Fass, da gucken wir mal, was bei rauskommt, was wird da nochmal veredelt.
Und ihr habt drunter verdünnt, sehe ich, auf 40%. Mit welcher Prozentzahl kommt er denn aus der Brennblase?
Ich glaube, wir hatten 73. 73% hatten wir und der ist auch mit 73% in dem Fass, der Rest, in einem kleinen Fass, aber runter auf Trinkstärke halt 40, ist besser.
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz was dazu, was mit dem Geld passiert. Also es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt sagt, wir verdienen uns jetzt damit eine goldene Nase, oder?
Nein, also natürlich ist es auch Business, klar. Wir machen das ja auch als offizieller Shop. Aber da ich ich bin ja auch Vorsitzender eines Vereins, wie gesagt, Havelti e.V., der in Äthiopien aktiv ist. Dieser Verein ist nicht nur, dass ich da als Vereinsvorsitzender irgendwelche Projekte mache, sondern über meine Lebensgefährtin und über mich selber. Es ist seit vielen, vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Und so gibt es eigentlich nichts, was wir als Shop irgendwie machen, wo wir nicht auch überlegen, wie können wir da Spenden generieren. Bei dem Global Brand wird es genau das Gleiche sein. Ein Teil der Einnahmen fließt in die Arbeit nach Äthiopien. Da wollen wir irgendwann machen ein Havelti-Mobil, praktisch ein rollendes Science Center. Das irgendwann bezieht sich darauf, vielleicht weißt du das, seit jetzt knapp 2 Jahren, ich glaube Montag oder nächste Woche sind es genau 2 Jahre Krieg in Tigray, wo wir arbeiten. Das heißt, aktuell, wenn wir Gelder einnehmen, geht das halt in die Soforthilfe und wir versuchen, Menschen davor zu helfen oder davor zu bewahren, zu verhungern. Babys unterernährt und, und. Aber unser Main Project, unser Hauptprojekt, wenn dieser blöde Krieg irgendwann vorbei ist, ist wirklich darauf ausgerichtet, Kindern Bildung zu bringen.
Und jetzt sind wir hier auf der Hack and Make und hier stehen noch so ein paar andere Sachen. Ich sehe hier ein paar Bierflaschen, hier sind so Holzschildchen etc. Genau. Und das sieht aus wie eine Pfeffermühle oder ein Korkenzieher. Ich bin nicht ganz sicher.
Ja, das hier ist unsere Pfeffermühle. Die ist entstanden aus Holz, das wir praktisch unsere letzten Baustelle mitgebracht haben aus Äthiopien 2016, Eukalyptusholz. Da haben wir hier jemanden gefunden, der als Künstler daraus halt Muskatnuss, Pfeffermühlen, Salzstreuer macht. Der hat daraus dieses wunderschöne Stück entstehen lassen aus Eukalyptusholz. Und das Coole ist, dass der Verkaufserlös, der Gewinn, fließt wieder zurück in neue Projekte nach Äthiopien. Das war Abfall, Reste von Gerüsten von unserem letzten Projekt, großen Projekt. Und das wird dann halt tatsächlich wieder auch Geld für neue Projekte. Andere Sachen, die wir hier haben. Wir können also im Prinzip immer betteln, um Spenden betteln. Das ist uns zu langweilig. Darum haben wir zum Beispiel mit der Reichenauer Inselbier vom Bodensee Biere entstehen lassen, wo eben genau für uns als Verein abgefüllt und wo der gesamte Gewinn ebenfalls wieder in die Soforthilfe für die Menschen fließt. Gleiches Spiel haben wir gemacht. Wir haben in Deutschland entstehen lassen einen Gin mit äthiopischem Kaffee kombiniert. Auch hier geht der gesamte Gewinn, fließt in die Soforthilfe nach Äthiopien. Wir haben aber auch solche Sachen entstehen lassen, wie eine Twinbox, Stiftebox oder Spardose in Deutschland von der Firma Werkhaus, die für uns produziert wird, für unseren Spieleshop produziert wird, wo der gesamte Gewinn praktisch nach Äthiopien fließt. Optisch erinnert das Teil an ein Tuk-Tuk-Taxi. Es nennt sich Bajaj und ist das Taxi, mit dem wir, wenn wir in Äthiopien unten sind, durch die Gegend fahren. Also das ist wirklich für uns mit unseren Bildern auch konzipiert. Dann haben wir ein Afrika-Spiel, das haben wir selber entwickelt. So ein Mittelding zwischen Domino- und Memo-Spiel, um den Menschen Afrika näher zu bringen. Und jetzt arbeiten wir gerade an einem ersten Entwurf, um ein Spiel zu machen, eine Unterstützung für Demenzkranke. So, also wir sind da sehr, sehr vielfältig unterwegs in unseren Shops und versuchen immer irgendwelche coolen Sachen noch auf die Beine zu stellen.
Wo findet man euch denn?
Man findet uns in mehreren Shops, Online-Shops. Einer davon ist spieleinspiel.de, einer davon ist soschmecktafrika.de oder jetzt aktuell sind wir ab sofort, seit letzter Woche, bis Ende Dezember oder Ende Januar in Nürnberg auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Bucherstraße 45 in Nürnberg. Dort werden die meisten wahrscheinlich kennen, Eis im Glück. Und dort sind wir die Winterbesetzung und machen dort einen Pop-Up-Store, wo man Leckeres finden kann, Schönes finden kann und wo man auch viele Sachspenden finden kann, wo der gesamte Erlös dann wiederum für den Verein sind.
10 für Z. Es wird langsam mehr als kalt im Sender. Trotz geschlossener Fenster müssen wir unser Heizen auf ein Minimum reduzieren. Schon jetzt schlottert und stottert jede siebte Sendung wegen den untropischen Temperaturen. Immer wieder hört man permanentes Papierrascheln, weil wir mit wärmenden Wollhandschuhen die Skripte nicht mehr zu fassen bekommen. Und fast alle 5 Minuten friert ein Finger an einen Fader. Wollt ihr das verhindern? Dann entscheidet euch für 10 für Z. Einfach 10 für Z auf folgendes Konto überweisen. Sparkasse Nürnberg, IBAN.de 97760501 dreimal die 0 54 dreimal die 9 34 oder nochmal zum Mitschreiben de 97760501 0005 499934. Die jährliche Spendenaktion für euren Community Sender Radio Z sagt Danke. 10 für Z.
Mein Name ist Monsef Sohali. Ich habe den Gebärdenhandschuh entwickelt. Das sind Handschuhe, die zieht man an, verbindet mit dem Handy und dann kann man Gebärden in Lautsprache übersetzen. Das ist besonders gut für gehörlose und stumme Leute, die sich nicht richtig verständigen können mit anderen Menschen. Und außerdem ist das eine gute Motivation für Leute, die keine Gebärden können, Gebärden zu lernen, indem sie einfach Gebärden machen und dann hören sie direkt die Wörter, die ausgesprochen werden. Ja.
Woher kommt die Idee?
Die Idee ist eine Weiterentwicklung aus dem Projektkurs aus unserer Schule, wo ich und ein weiterer Schüler zunächst Handschuhe entwickelt haben, mit dem wir in der Luft Klavier spielen. Das heißt, man zieht Handschuhe an und dann spielt man Klavier. Aber so wirklich nützlich war das nicht. Deshalb haben wir geschaut, wie wir das nützlich weiterentwickeln können. Und da ist uns dann die Gebärdensprache eingefallen. Und so haben wir uns dann mehr auf die Gebärdensprache fokussiert. Und das hat dann auch geklappt. 40 Wörter konnten reibungslos vorgeführt werden. Und jetzt sind wir dabei, den Machine Learning Algorithmus noch einzubauen und alle möglichen Wörter in den Handschuh einzubauen.
Wie funktioniert das Ganze? Im Moment sieht es aus wie ein Handschuh mit ein bisschen Platinen, jeder Menge Verkabelung.
Genau. Besonders an der rechten Hand sind viele Sensoren, um zu wissen, wie die Hand ausgerichtet ist und wie sehr die Finger gebeugt sind. Die linke Hand braucht man zur Gebärdensprache nicht so oft, aber da haben wir trotzdem noch einen Beschleunigungssensor hingebaut zur Unterstützung. Außerdem wird am Arm noch ein Sensor befestigt, um die genaue relative Position der Hand zu bestimmen, da die Gebärde an unterschiedlichen Positionen auch Gesten an unterschiedlichen Positionen auch unterschiedliche Gebärden ausgeben. Und dann werden die Sensordaten per Bluetooth ans Handy geschickt. Ich habe eine App programmiert, die empfängt die Sensordaten, wertet alles dementsprechend aus, erkennt eine Gebärde und gibt dann per Lautsprecher, per Google Text-to-Speech einfach die Gebärde laut aus.
Okay. Das heißt also erstmal selber Gebärdensprache lernen und dann den Algorithmus finden, Bewegungen umzusetzen. Das hört sich nicht besonders einfach an.
Ja, die Gebärdensprache selber gelernt habe ich nicht. Ich habe mir ein Buch zur Hilfe geholt und da habe ich mir alle einzelnen Gebärden rausgesucht und die dann direkt implementiert. Ja, auch ich lerne somit gleichzeitig die Gebärden.
Und die Umsetzung, dass das Ganze auch funktioniert?
Die
jede Menge Programmierarbeit oder lässt sich da auf was zurückgreifen, auf Bibliotheken, die man nutzen kann?
Zurückgreifen auf Bibliotheken lässt sich, soweit ich weiß, habe ich hauptsächlich nur zur Bluetooth-Kommunikation und zu den Sensorenbibliotheken benutzt, aber an sich zu den Gebärden selber muss man natürlich alles selbst programmieren, weil es das noch nicht gibt.
Was war die größte Herausforderung in der Entwicklung?
Ich würde sagen, es ist schon sehr viel Programmierarbeit und je nachdem, wie gut die Sensordaten sind. Vor kurzem habe ich noch mehr Sensoren hinzugefügt, um noch präzisere Sensordaten zu bekommen. Aber das dann in einem Quellcode richtig unterzubringen, ist natürlich eine Herausforderung.
Wie wird es weitergehen mit der Erfindung?
Ich werde als nächstes den Machine Learning Algorithmus einbauen, damit ich automatisch, ohne zu programmieren, Gebärden in die Datenbank einspeisen kann. Und die werden dann automatisch dann auch wieder ausgelesen. So kann jeder neue Gebärden auch einspeisen, Dialekt angeben. Okay. Und vom Server wird dann bestimmt, welche Gebärde das ist.
Ist es das Ziel, das Ganze auch noch handlicher zu machen?
Ja, das natürlich. Das ist gerade nur so, damit man Änderungen schnell vornehmen kann. Aber letzten Endes wird alles auf einer flexiblen Platine sein, sodass man eigentlich nur noch einen Handschuh sieht, den man anzieht. Und innen drin sind dann die ganzen Bauteile verbaut.
Gibt es die Erfindung irgendwo zu sehen im Web oder aktiv auf YouTube oder?
Nee, noch nicht.
Auch nicht auf einer Kids-Seite, Initiative oder so?
Nein, das gibt es noch nicht zu sehen.
Ausgezeichnet wurde die Erfindung auf jeden Fall auf der IENA. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Messe, dann schaut im Web vorbei unter iena.de. Die nächste IENA findet übrigens im Herbst 2023 im Nürnberger Messezentrum statt. Wieder zur gleichen Zeit wie die Consumenta und am letzten Wochenende wird es auch wieder eine Hack and Make geben. Das war sie schon, die letzte Ausgabe von Lost and Found im Jahr 2022 hier auf der 95.8 bei Radio Z. Die nächste Ausgabe hört ihr dann im neuen Jahr, und zwar im Januar 2023, in der Nacht von Mittwoch, den 4. auf Donnerstag, den 5. Januar. Die Musik in dieser Ausgabe findet ihr auf der aktuellen Straßenkreuzer-CD Nummer 21, die ihr bei vielen Verkäuferinnen und Verkäufern des Sozialmagazins bekommen könnt. Nachhören könnt ihr die Sendung in der Wiederholung morgen früh ab 4 auf DAB Plus in den Kabelnetzen oder auch im Web unter www.radio-z.net. Oder ihr hört eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z rein. Ich verabschiede mich und wünsche eine gute Zeit. Für euch am Mikrofon und Technik Chris. Schöne Nacht noch.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.